Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talkin' the Game Podcast. Wir melden uns hier mal wieder mit einem kleinen Update aus den NBA Finals, die ja gerade laufen, und dachten uns, nach Spiel 2 wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um uns hier mal wieder zusammenzusetzen, online und miteinander die vergangenen zwei Spiele oder ersten zwei Spiele der Serie durchzugehen. Eigentlich wollten wir das zu viert machen. Dann ist uns Benne ausgefallen, denn der ist im Urlaub. Dann wollten wir es zu dritt machen. Jetzt fällt gerade Christian vorübergehend zumindest aus, denn der muss irgendwie noch sein Mikro reparieren. Das ist irgendwie nicht funktioniert. Deswegen sind hier am Start jetzt erstmal einer. Mein Name ist Sammo und der Patrick. Grüß dich, Patrick.
Hi, Jungs würde ich sagen, aber hi, Sammo.
Genau, also kann gut sein, dass wir jetzt hier im Laufe der Folge den Christian noch dazu nehmen oder eben nicht. Das hängt jetzt natürlich davon ab, wie seine Technik-Struggles laufen, aber ich würde dann sagen, spätestens im nächsten Pod ist er auf jeden Fall wieder dabei. Wir können jetzt gar nicht so viel Zeit verlieren, denn bei uns ist schon relativ spät und ich muss leider auch noch zudem früh raus am Morgen. Deswegen werden wir es versuchen, heute ein bisschen kompakter zu halten, aber es ist ja das Schöne, denn wir haben ja eigentlich nur ein Thema und das sind die Finals. Und das splittet sich bisher eigentlich auch nur auf in zwei Spiele, deswegen sollte das eigentlich machbar sein. Patrick, vielleicht starten wir mal mit so einem ganz allgemeinen Überblick. Spiel 2 ist durch, die Celtics führen mit 2-0 gegen die Mavericks. Wie ist denn aktuell so dein allgemeines Wohlbefinden, die Gemengelage, in der du dich so befindest?
Ja, an sich ganz gut. Ich meine, ich bin relativ unparteiisch in der Serie, sag ich mal. Also ich habe von beiden Teams ein Jersey zu Hause rumliegen, was ich nach dem Sieg dann anziehen kann und mich dann fühlen kann wie ein Finals-Gewinner. aber also ich habe natürlich ein paar leichtere Sympathien für Luka Doncic, den ich ja schon seit seiner Draft recht eng verfolge und immer wieder mich finde bei Mavericks Spiele schauen. Deshalb bin ich da etwas biased, du ja vermutlich in die andere Richtung auch. Mhm. Ja, dementsprechend finde ich die Struggles der Mavericks gerade ein bisschen schade einfach, weil ich glaube, wir könnten auch eine spannendere Serie haben, wenn die Mavericks sich ein bisschen besser anstellen würden, sage ich mal. Also weil Spiel 2 war jetzt ja schon relativ knapp, sage ich mal. Spiel 1 war ja schon deutlich genug da, glaube ich. Da wäre es jetzt nicht besonders eng geworden, wenn da ein paar Sachen besser gelaufen wären. Aber zumindest Spiel 2 hätte man klauen können und ich glaube, es retrospektiv, wenn die Serie jetzt deutlich wird, was durchaus sein kann, dann ist es, glaube ich, ein Spiel, worüber man sich hinterher ärgern wird, weil die Celtics ja schon etwas schwächer begonnen haben und dann auch ja im ganzen Spiel im Endeffekt nicht so wirklich angefangen haben, Dreier zu treffen. Und man sagt ja gemeinhin, dass die Celtics ohne Dreier ja doch ein schlagbares Team wären. Und da ist dann Spiel 2 ja so ein bisschen was, wo ich sagen würde, ja, das muss man dann vielleicht holen. Ich weiß nicht, wie du das als Celtics-Fan siehst.
Eigentlich schon, also eigentlich genauso wie du. Ich meine, ich bin jetzt natürlich momentan, ich habe komplett Oberwasser, freue mich natürlich sehr. Ich bin gestern zu einem Kumpel gefahren und habe mit ihm zusammen das Spiel geschaut, also nachgeschaut, ne, weil es ist natürlich mit Arbeit und so weiter mal ein bisschen schwierig, dann mitten in der Nacht Basketball zu gucken. Und muss gestehen, wir haben so viel gequatscht während des Spiels, dass mir völlig entgangen ist, dass die Celtics eigentlich gar keinen Dreier getroffen haben, wie du es jetzt gerade sagst, weil ich vorhin erstmal so ein Statsheet aufgemacht habe und wollte mir hier noch so aufschreiben, okay, einer der Key Facts ist Shooting der Celtics und stell dann fest, Moment mal, mit 25,6% in Spiel 2 war das eigentlich überhaupt gar nicht so rund. Ist aber auch so ein bisschen einer meiner Takeaways irgendwie bisher aus der Serie, dass die Celtics gar nicht bisher zwingend alles treffen müssen, um trotzdem zu gewinnen, was eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt ist, weil ich muss sagen, das war was mir fürchterlich Angst gemacht hat. Ich weiß, man kommt da natürlich jetzt irgendwie von hohem Niveau, wenn man jetzt hier so rumjammert oder sitzt auf einem hohen Ross. Ja, weil die Celtics hat natürlich überhaupt eine sehr, sehr gute Saison und sind bisher auch ziemlich durch die Playoffs gecruised. Aber wenn sie bisher in der Saison oder in den Playoffs ein Problem hatten, dann war es ja in der Regel dann, wenn die Dreier nicht gefallen sind und sie in so ein so ein bisschen unerklärliche Hektik in der Offense verfallen sind, ne? Wenn da so einer genommen wurde, 2, 3, 4, es dauert ja immer eine ganze Weile, bis sie überhaupt mehr realisieren, dass sie nicht treffen, weil die Celtics ein Team sind, das eigentlich gar kein Problem damit hat, hier und da mal einen zu versemmeln. Da war jetzt in Spiel 2 auch so eine Szene, wo sie einfach in einer Possession irgendwie 3 Dreier geschleudert haben, alle 3 halt nicht getroffen. Und dafür fällt jetzt noch nicht direkt jemand in Hektik, aber wenn es eine Weile so zugeht, dann waren das meistens die Spiele, wo irgendwann gar nichts mehr zusammengelaufen ist, weil gefühlt so bei den Celtics am Dreier auch der Rest der Offense noch mit dranhängt, wie so ein, mir fällt jetzt gerade das Bild ein, weil wir das jetzt erst hatten, wie ein kleines Kind auf einem Fahrrad mit einem Zugseil. Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde das Bild gerade schon lebensnah vielleicht für den einen oder anderen.
Sehr lebensnah, zumindest jetzt bei mir. Ja, auf jeden Fall. Und hier war das aber jetzt nicht der Fall. Also sie haben das Spiel dann trotzdem heimgeholt und man hat jetzt in Spiel 2 gesehen, ohne jetzt da gleich zu tief einsteigen zu wollen, dass dann, sagen wir mal, spätestens ab Anfang des dritten Viertels das dann doch relativ klar geworden ist. Guck mal vielleicht erstmal auf die Celtics. Gibt's denn irgendwas, was dich überrascht oder beeindruckt hat jetzt so in den ersten 2 Spielen? Oder würdest du sagen, ja, im Großen und Ganzen war es eigentlich so, wie du eigentlich sowieso schon erwartet hattest?
Ja, so eine Sache, die du angesprochen hast, die ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, eben dass ja scheinbar das Spiel nicht mehr so über den Dreier sich definiert bei den Celtics. Ich finde auch die Team-Drives ganz anschaulich dafür. Also die Celtics waren ja über die Saison jetzt kein besonders drive-freudiges Team, oder man ist schon über das Drive-and-Kick-Game gekommen, hat aber auch oft über den Post gearbeitet und so. Und in den letzten 2 Spielen jetzt gegen die Mavericks läuft man im Schnitt 55 Drives pro Spiel, also mehr als 1 pro Minute. Und macht da echt wahnsinnig viel damit. Ich glaube, im letzten Spiel waren es sogar 66. Also gerade in Spiel 2 war das eigentlich der entscheidende Faktor. Also man ist extrem aggressiv in so, ja, One-on-One-Offense, was es angeht. Also sobald da ein Matchup kommt, was man ja annähernd positiv für sich auslegt, wird er sofort zum Drive angesetzt. Also sowohl ja Brown, Tatum, Holiday, auch Derek White macht da ab und an mal was. Und das funktioniert halt sehr gut. Also bei Tatum, glaube ich, sieht man es auch ganz gut an den Assist-Zahlen. Der hat 12 Assists letztes Game gespielt. Auch Jaylen Brown 7 Assists, zusammen 19. Ich glaube, das war Rekord für die beiden. So viel hatten sie noch nie. Und das letzte Mal, als sie ähnlich viel hatten, ich glaube, da waren es dann halt nicht 19, sondern 18, war lustigerweise in einem Finalspiel gegen die Warriors, wo auch bei einem der beiden gar nichts gefallen ist. Und so ähnlich hat es ja in Spiel 2 jetzt auch gewirkt bei Jason Tatum. Also ich finde, wenn man nur in den Boxscore schaut, sieht das Spiel nicht besonders aus. Also 6 aus 22, nur 1 seiner 7 Dreier getroffen, 18 Punkte, aber eben auch 9 Rebounds, 12 Assists, also beinahe ein Triple-Double, was wir alle wissen, ein gutes Spiel sein muss dann.
Der MVP.
MVP würde ich, genau.
Wissen wir seit Russell.
Ach, seit Russ ist das so. Ich finde, man macht sich da ein bisschen zu einfach damit, wenn man nur in den Boxscore schaut und sagt, er hat ein schlechtes Spiel, weil all around war das schon, finde ich, ein gutes Spiel von Jason Tatum. Klar, seine individuelle Offense sah jetzt nicht so toll aus, aber als Team, fand ich, hatte man da jetzt kein so großes Problem, zu Punkten zu kommen. Jederzeit, wenn man wollte, ist man am Gegenspieler vorbeigekommen, oft eben an Kyrie Irving und vor allem auch an Luka Doncic, die Mavs ja jederzeit im Switch halt irgendwie hergeschenkt haben, würde ich fast sagen. Ich glaube, da können wir auch nochmal gleich drüber reden, wenn wir drüber reden, was man in Spiel 3 besser machen kann oder anders machen kann anstelle der Mavericks. Das war was mir aufgefallen ist, dass die Celtics da ja im Endeffekt immer zu guten Würfen gekommen sind. Ich hatte auch in Spiel 2 selten das Gefühl, dass es jetzt ein Wurf war, den man nehmen musste, weil die Defense 23 Sekunden gut funktioniert hat, sondern ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die Celtics gerade einen Wurf nehmen, mit dem sie sich super comfortable fühlen und den sie gerade einfach sehr gerne nehmen und die halt auch zu einer hohen Prozentzahl reinfallen würden. Klar, ist nicht immer passiert. Wir haben es gesagt, die Dreier sind jetzt nicht besonders gut gefallen, aber ich finde trotzdem, das waren zu einem sehr, sehr großen Teil einfach sehr gute Würfe.
Ja, definitiv. Ich meine, wie du sagst, die Dreier waren ja auch gute Würfe, nur halt irgendwie einfach, war jetzt nicht so, dass sie dann immer irgendwie gegen 2 Mann und 4 Hände irgendwie vor sich dann einen Dreier abgelatzt hätten, sondern die waren schon gut rausgespielt, aber haben halt einfach nicht so gut getroffen. Weil du sagst, es hängt nicht so sehr vom Dreier ab, das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Also wenn man jetzt mal so die reinen Attempt-Zahlen anschaut, die Celtics haben ja über die Saison 40 Dreier im Schnitt losgeeist pro Spiel, was schon massiv ist. Und in Spiel 1 waren es 39, beziehungsweise in Spiel 2 waren es 39 Dreier, in Spiel 1 waren es 42, also es ist so ungefähr um ihren Schnitt herum. Spiel 1 dafür natürlich mit 38% getroffen, also da lief alles rund, Spiel 2 nicht. Und dann kam genau das halt ins Spiel, was du jetzt gesagt hast, dass man dann halt die Drives gesucht hat. Und vor allem, ganz davon ab, dass jemand wie Jason Tatum, bei dem ja immer eigentlich die Kritik war in den letzten Jahren, auch gerade in den Playoffs, irgendwie, wenn es bei ihm die individuelle Offense nicht so gut gelaufen ist, dass er dann nicht so richtig den Schalter in seinem Kopf gefunden hat, wie er sonst so richtig zum Gewinnen beitragen kann. Ne? Das wurde ja immer so kritisiert, naja, ja, Jason Tatum gut gespielt und so weiter, aber er ist halt einfach kein LeBron, der dann halt aus den Situationen auch noch was rausholt. Jetzt muss man sagen, mit diesem ja persönlichen Assist-Rekord, meine ich, ist es sogar mit 12 Assists bei ihm. Weiß ich gar nicht, muss ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich ist zumindest nah dran. Und 8,5 Assists jetzt im Schnitt halt über die zwei Spiele, ist das schon richtig gut, weil man halt gemerkt hat, okay, er nimmt seine Würfe trotzdem, also er hatte 22 Wurfversuche, hat aber zwischendrin auch sehr, sehr viel mit dem Ball anfangen können und halt die freien Schützen gefunden. Dazu muss natürlich auch erstmal einen kriegen, der was trifft, ist schon klar. Und eigentlich haben sie ja gar nicht so gut getroffen in dem Spiel und trotzdem hat es irgendwie funktioniert, da die Offense aufzuziehen. Dazu noch 7 Assists von Jaylen Brown. Das ist halt genau das, was wir eigentlich von den beiden Stars sehen wollen. Also vielleicht nicht genau das, eigentlich wollen wir sehen, dass sie halt nicht 30, 40 Punkte machen. Aber wenn schon das nicht, dann da halt auf andere Weise beizutragen. Und dazu kommen ja dann auch noch 10 Rebounds im Schnitt über die Serie. Also auch sehr aktiv irgendwie unter den Brettern. Jason Tatum hat da auch sehr viel. Also im ersten Moment dachte ich so, jetzt wird er irgendwie so ein bisschen abgestellt, weil er teilweise, ich glaube, er hat sogar die meisten Minuten Daniel Gafford verteidigt. Was eigentlich irgendwie ein komisches Matchup ist, muss man sagen.
Auf den ersten Blick, ja.
Genau. Auf der anderen Seite, du kannst ja sagen, na gut, er wird ein bisschen geschont. Auf der anderen Seite, es ist natürlich permanentes Mismatch irgendwie eigentlich, wenn er halt nahe unter dem Korb steht. Also Mismatch zugunsten von Daniel Gafford, der das aber null ausnutzen konnte. Also offensichtlich hat auch Jason Tatum da was ziemlich richtig gemacht in der Defense, nicht allein, aber natürlich auch das. Und das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was der Coach dann nach dem Spiel gesagt hat, weil er meinte, dass er ziemlich stolz ist auf Jason Tatum, weil der halt jetzt trotzdem Wege findet irgendwie, wie er so ein Spiel gewinnen kann, auch wenn er nicht trifft. Und das ist, ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, also neue Qualität wird er nicht gesagt haben, das wäre ja so fast eine Beleidigung, aber eine Qualität, die er halt mehr ausgebaut hat, so im Vergleich zu vorher. Und das kann man echt nochmal lobend hervorheben. Und zu dem Dreier-Shooting vielleicht nochmal, um auf die Mavs zurückzukommen, die haben ja wirklich 7 aus 27 geworfen und das ist das Schlechteste in der kompletten Postseason, also von Downtown, was sie bisher geaveraged haben. Und dazu passt ja eigentlich ganz gut, dass Kyrie Irving jetzt in zwei Spielen einfach mal komplett 0 aus 8 gegangen ist. Und da muss ich sagen, die Celtics verteidigen den Dreier grundsätzlich gut, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jeder Dreier zu Tode verteidigt war. Also ich habe mich schon ein bisschen gefragt, woran liegt's denn jetzt eigentlich? Also bei Kyrie zum einen, aber beim ganzen Team zum anderen.
Ja, wüsste ich auch ganz gerne. Vor allem, weil die Spiele davor ja schon ordentlich gelaufen sind in der Postseason. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Kyrie besonders große Probleme bei seinem Dreier hat. Also in der Postseason bisher hat er 42% geworfen und kaum sieht er die Celtics 0 aus 8. Also es ist schon ein bisschen bitter, gerade wenn man sich anschaut, zum Beispiel Luka Doncic, also der trifft jetzt auch nicht Fabelquoten oder so, also zumindest 4 aus 12 und 4 aus 9 in beiden Spielen ist ja definitiv ordentlich. Ja. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er offensiv irgendwie große Probleme gehabt hätte in den beiden Spielen, Luka jetzt persönlich. Das ist global natürlich für die Mavs schon ein bisschen problematisch, dass man sonst halt überhaupt nicht zu leichten Punkten kommt. Also du hast es jetzt gesagt mit Kyrie, ich finde auch die anderen Spieler tun sich extrem schwer dafür, dass ich jetzt oft bei den Rollenspielern nicht das Gefühl habe, dass deren Dreier irgendwie besonders krass weggenommen werden oder so, aber die nehmen die teilweise auch einfach gar nicht. Also Josh Green hatte sowohl in Game 1 als auch in Game 2 ganz oft Situationen, wo ich mir dachte, ja, dann musst du halt einfach mal werfen. Also in Game 2 hat er dann zumindest auch mal geworfen, also 0 aus 3 gegangen. In Game 1 hat er aber die Würfe halt einfach gar nicht genommen. Da hat er, glaube ich, in Garbage Time noch einen Dreier getroffen oder so. Aber ansonsten, ja, halt dann irgendwie den Ball kurz gehalten und dann sich erst entschieden, was er macht. Und das sind halt immer so Millisekunden oder Sekundenbruchteile, die halt in dem Fall dann der Mavs Offense irgendwie so ein bisschen, ja, die einfachen Optionen nehmen. Also wir haben auch in den Playoffs ganz oft drüber geredet oder gehört von wegen, dass die Mavericks super viel über ihre Lob Offense kommen, also Daniel Gafford und Derek Lively haben sie da ja zwei Spieler, die da einfach extrem viel machen können. Aber das habe ich die letzten zwei Spiele auch total vermisst. Also da zum einen halt Kristaps Porzingis einen extrem großen Anteil. Der nimmt da einfach mit seiner Defense so viel Räume weg für die Mavs. Also sowohl Luca als auch Kyrie. Ja, ich glaube, in Spiel 2 haben sie dann mal zwei Lob-Anspiele gehabt. Aber der eine war in Transition und nur eins war auf einem Big, also wie Gafford oder Lively. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchen der beiden. Aber irgendwie werden den Mavericks halt dadurch so viele einfache Punkte genommen, die am Ende halt dann doch ins Gewicht fallen. Also man würde ja denken, ja, so viel ist es nicht. Aber das sind halt schon ganz schnell mal 3, 4 Possessions pro Spiel und das sind 8 Punkte. Und ja, gerade in Spiel 2 wäre das dann halt was gewesen, was denen halt den Sieg hätte bringen können, eventuell. Spiel 1 sieht jetzt immer noch deutlich genug aus, aber auch da, ja, also so viele Dreier im Endeffekt, die sonst genommen werden und Lob-Anspiele, die man sonst hat, die einfach wegfallen. Und das finde ich, ja, gibt es auf der anderen Seite halt irgendwie gar nicht. Also ja, die Celtics wirken irgendwie sehr unbeschwert, finde ich bisher. Und was ich noch sagen wollte zu dem Defense-Argument bei Jason Tatum, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch erstaunlich, dass er auf den Big Man da im Endeffekt gestellt wird. Oder also wird er nicht geparkt. Ist ja schon körperlich zehrend, was er da machen muss. Und gerade wenn man es mit anderen Superstars vergleicht, finde ich das schon bemerkenswert, dass man da bei seinem Star den Buy-in hat, dass der das eben macht. Also gerade wenn man es, ist jetzt ein bisschen doof, mit Luka Doncic zu vergleichen, weil da die Aufgabenstellung eine ganz, ganz andere ist. Aber da ist es schon so. Also Luka hat individuell offensiv eine gute Serie, aber seinem Team, ja, hilft es nicht so viel. Plus defensiv hat er schon den einen oder anderen krasseren Aussetzer gehabt oder einen einfachen Drive-By kassiert und so weiter. Ich finde, da fällt er wieder in ein paar Muster zurück, die ich eigentlich dachte, dass er die in den Playoffs jetzt abgestellt hatte mehr. Und bei den Celtics auf der anderen Seite, Jason Tatum trifft echt nicht so besonders, aber dafür macht er halt alles andere wirklich extrem gut. Also das Passing haben wir jetzt schon angesprochen, die Defense ist richtig gut. Ich finde auch sein Decision-Making ist gut genug. Klar, er könnte vielleicht mal den einen oder anderen halbwegs erzwungenen Dreier oder Midranger vielleicht weglassen, aber ja, ist jetzt nicht irgendwie entscheidend aktuell.
Das nicht. Also was mir ein bisschen aufgefallen ist, was mich minimal stört, ist, dass er hat ja diesen Wurf, der immer so ein bisschen ausschaut wie das Jumpman-Logo, ne? Also wenn er so ein bisschen aufpostet und sich dann dreht und macht dann einen Jumper und dann spreizt er immer die Beine so ganz weit auseinander und klappt so komisch um mit dem Arm. Und wenn die Dinger halt reihenweise nicht reinfallen, irgendwie das tendiert dann immer dazu, so ein bisschen doof auszuschauen, irgendwie, weil es so arg gekünstelt so ein bisschen wirkt, die Bewegung manchmal. Es ist aber so reine Ansichtssache von mir. Und genau diese gezwungenen Würfe, da hätte er vielleicht ein paar weglassen können. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so irgendwie, dass er viel zu viele Shot-Attempts oder sowas genommen hätte, sondern im Grunde ja, ich weiß gar nicht, was hat er denn hier? 38 über die Serie. Jetzt bin ich hier irgendwie gerade komplett verrutscht. Wo steht's denn? Ja, könnt ihr euch ja dann ausrechnen auf jeden Fall, dass es Zahlen sind, die passen bei zwei Spielen. Und ansonsten bin ich voll dabei, alles andere, Decision-Making etc. Schaut eigentlich echt gut aus. Was du vorhin angesprochen hast mit der Dreierverteidigung und den Blocks, ich finde halt die Zahlen echt brutal, weil 14 Blocks der Celtics in zwei Spielen, also 7 Blocks pro Spiel im Schnitt sozusagen, währenddessen die Mavs hier 4 aufs Tableau bringen. das sagt dann irgendwie schon so ein bisschen einiges. Und um nochmal auf Luca zurückzukommen, du hast gerade angesprochen irgendwie, klar, seine Rolle ist eine ganz andere, er muss auf jeden Fall erstmal das Scoring tragen, das sieht man irgendwie an sehr vielen, also man könnte jetzt den Boxscore hier komplett durchexerzieren irgendwie und stellt fest, dass er eigentlich immer mehr oder weniger die Hälfte von allem macht, was sein Team macht, hat zum Beispiel 21 Dreierversuche von 53 insgesamt. Das ist nicht ganz die Hälfte, aber fast. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass PJ Washington und Kyrie Irving zusammen 16 Mal draufgelatzt haben von draußen und einmal getroffen haben, dann merkt man schon, da bleiben nicht mehr so arg viele Würfe übrig. Und das ist natürlich insgesamt ein Problem irgendwie. Wenn du das natürlich gegen so einen Dauer-Dreier-Regen irgendwie der Celtics stellen willst, dann musst du natürlich irgendwas überlegen. Und jetzt ist ja so, dass die Celtics mit 32% im Schnitt als Team über die zwei Spiele jetzt zusammengerechnet natürlich gar nicht mal so gut insgesamt auch getroffen haben. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Bei den Mavs ist aber so, die paar Würfe, die sie da abgegeben haben, haben sie dann auch nur zu 24% getroffen. Also das ist eigentlich ein Doppelproblem, muss man sagen. Und bei Doncic ist ja auch nochmal so, dass er bringt das Scoring, und das, obwohl er ja eigentlich verletzt ist. Ne? Er hat noch, ich habe es gelesen und ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen, aber was hat er? Er hat noch Calf irgendwas und
am Knie, glaube ich, auch irgendwas. Er hat ein massiv bandagiertes Knie, was auch öfters mal im Spiel angefangen hat zu bluten, zumindest in der letzten Serie. Also, ganz fit wird er nicht sein.
Nee, ganz fit wird er nicht sein. Und das Ding ist halt auch, er konzentriert sich auf sein Scoring. Er versucht ja auch Pässe anzubringen. Meistens sind aber die Wege zugestellt. Und das machen halt die Celtics extrem geschickt in der Defense, dass sie ihn zwar direkt verteidigen, wissen aber, dass sie ihn natürlich nicht komplett stoppen können. Also es ist nicht damit zu rechnen, dass du jetzt irgendwie einen guten Verteidiger gegen Luka Doncic stellst, in einer Possession oder mal zwei irgendwie abwechseln oder so, und dann macht er irgendwie in dem Spiel 10 Punkte oder so. Das ist natürlich unrealistisch. Was sie aber halt sehr gut machen, ist halt dann die Optionen wegzunehmen für Luca, um nochmal Pässe anzubringen. Das zeigt sich ganz gut in Spiel 2. Ein Assist, das ist Career Low. Also er hatte schon mal einen Assist und jetzt ist halt auch nochmal Career Low. Das ist wirklich brutal. Das ist wirklich, wirklich brutal. Und halt über die Serie im Schnitt jetzt 6 Assists für ihn, das ist halt irgendwie gefühlt gar nichts irgendwie. Also zumindest für Luka Doncic. Für andere Spieler wäre es natürlich besser.
Ja, vor allem war es ja nicht nur so, dass er nicht nur wenig Assists hatte, weil seine Teammates nichts getroffen haben. Solche Spiele gibt es ja auch öfters mal. Sondern ich hatte auch einfach das Gefühl, dass er gar nicht zu den Pässen kommt, die er sonst gerne spielen wollen würde.
Ja, genau. Also genau, das ist das eine, und dann haben sie halt auch nicht getroffen. Aber das meinte ich ja vorhin mit, dass die Celtics ihm ganz gut einfach diese Möglichkeiten wegnehmen, dann überhaupt mal einen anzubringen. Spiel 1 war es übrigens, Entschuldigung, ich habe jetzt das die Assist-Zahl hier verdreht. In Spiel 1 hatte er einen und in Spiel 2 dann 11, hat er dann auch nicht geholfen. Also um zu gewinnen, meine ich jetzt. Es ist halt insgesamt ein Problem. Jetzt werden wir dann später drauf kommen, irgendwie was die Mavs dann noch besser machen können und müssen in Spiel 3. Ich würde noch mal ganz gern auf Kyrie Irving zurückkommen, denn im Grunde war es jetzt eigentlich die ganze Saison über so, dass man gesagt hat, okay, die Mavs haben dann eine Chance, wenn aus Kyrie und Luka Doncic so ein One-Two-Punch wird, die halt einfach offensiv dominieren. Da sind sie über die Saison meines Erachtens nach deutlich, also zunehmend reingekommen. Jetzt in den Playoffs insgesamt hat es ja auch brutal gut funktioniert. Also es hat ja teilweise ausgeschaut wie die absolute Harmonie zwischen den beiden, also spielerisch meine ich jetzt. In den beiden Spielen, wir haben es schon angesprochen, war Kyrie eigentlich mehr oder weniger eine No-Show. Es wurde ja eigentlich damit gerechnet, dass wenn er in Boston aufläuft, dass er da konstant ausgebuht wird. Ich muss sagen, das war eigentlich auch gar nicht so arg, also anfangs so ein bisschen. Und man hatte irgendwie das Gefühl, das Publikum hat relativ schnell irgendwie den Bock verloren, sich um Kyrie zu kümmern, weil das sowieso nicht viel ging. Und er hat es aber beide Spiele durchgezogen. Jetzt habe ich nochmal nachgeschlagen, wie er eigentlich bisher immer so gegen Boston gespielt hat. Und da muss man sagen, seine Stats gegen Boston, seitdem er Boston verlassen hat, sind eigentlich frappierend. Und zwar 12 Niederlagen in Serie. Also er hat einfach gar nichts mehr gewonnen irgendwie seitdem gegen die Celtics. Natürlich hat er da nicht alleine gespielt, sondern in der Regel mit Teams, die dann natürlich auch verloren haben. Aber ich frage mich so langsam ein bisschen, ist das bei ihm irgendwie so ein Slump, dass er irgendwie gegen Boston nicht so richtig funktionieren kann? Oder glaubst du, dass bei Kyrie das jetzt eher so ein Ding war, wenn er in Boston spielt, dass er da momentan so ein bisschen eine Ladehemmung hat? Also, oder anders gefragt, glaubst du, dass es jetzt in Spiel 3 und 4 in Dallas bei ihm besser läuft? Weil normalerweise sagt man ja, Rollenspieler spielen zu Hause besser als auswärts.
Flex, quasi ist Kyrie Irving ein Rollenspieler.
Nein, das war ich nicht. Ich wollte eigentlich von daher kommen, aber trifft sowas dann auch auf Kyrie zu, obwohl das dürfte eigentlich nicht.
Ja, ich meine, in Game 1 war er wirklich sehr enttäuschend. Ich fand ihn in Game 2 gerade in der ersten Halbzeit schon deutlich besser und engagierter, gerade am Anfang. Ich glaube, das Problem, was man einfach gegen Boston sieht, ist, dass er, beziehungsweise dass Boston einfach perfekte Verteidiger gegen ihn hat. Also man hat halt mit Brown, White, Holiday und eventuell auch noch mit Tatum halt wirklich 4 Leute, die ich ohne Probleme da mal in der Possession hinstellen würde und die da auch von unterschiedlichen Positionen was machen können. Also Jason Tatum ist einfach deutlich länger als er. Jalen Brown, Holiday sind sehr kräftig, aber auch schnell genug. Ich finde, die ja, sind defensiv einfach so versiert und variabel, dass man da einfach nie ein Problem hat. Selbst wenn, keine Ahnung, Kyrie mal 5 aus 6 oder so gehen würde, dann würde ich einfach mal einen anderen Verteidiger draufschmeißen und schauen, was dann passiert. Und ich denke, dadurch hat man dann einfach extrem gute Möglichkeiten, ihn einzuschränken, so gut wie es eben geht. Und dann, ja, ist halt auch das Problem in der Mavs-Offense, dass da jetzt dann nicht so die Riesenentlastung kommt. Also klar, von Luka Doncic kommt da schon was. Aber ansonsten ist man da schon ein bisschen gehemmt dadurch, dass man halt mit PJ Washington und Derrick Jones Jr. zwei Leute auf dem Flügel spielen hat, die halt, ja, das sind keine Edelshooter, würde ich jetzt mal sagen. Also PJ Washington hat über die Playoffs jetzt schon ganz gut getroffen und Derrick Jones hat auch getroffen, aber gerade bei Derrick Jones, finde ich, sieht man es enorm. Den lassen die Celtics halt wirklich komplett offen stehen. Das ist ihnen halt so egal, was der macht. Und wenn der drei Dreier in Folge trifft, dann wird er vermutlich auch weiter offen stehen gelassen, würde ich annehmen. Also wir haben es noch nicht gesehen in den Finals bisher, dass er drei Stück getroffen hat. Aber ja, der macht ihn halt, ich will jetzt nicht sagen, er macht ihnen die Offense kaputt, aber da ist schon eine gewisse Hemmung da und dann spielst du halt auch noch mit Gafford oder mit Lively einen klassischen Center, der liefert auch gar kein Spacing und dann kann sich die Celtics Defense halt schon sehr zusammenziehen. Ich finde, man sieht das auch am anderen Ende extrem, was Porzingis für ein krasser Faktor ist offensiv in der Serie. Also klar, in Spiel 1 hat er alles getroffen, das sah ein bisschen wild und vielleicht auch nicht ganz haltbar. Da ist er 8 aus 13 gegangen, da hatte ich in der ersten Halbzeit schon Angst, dass er für irgendeinen Finals-Rekord gehen möchte. Also 18 Punkte in seinem Comeback, das war schon ein ziemlich krasses Spiel zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich finde, es auch in Spiel 2 sieht man es einfach, es ist wirklich richtig heftig, was er für ein Spacing dir liefert, weil er eben seine Dreier halt nicht nur direkt an der Linie nimmt, sondern teilweise auch wirklich so einen Meter dahinter fast. Ja. Und dadurch zieht er die Defense halt so krass auseinander. Dann hast du noch den Faktor, dass die Celtics halt gerne Jrue Holiday im Dunker-Spot parken und dadurch muss, weil Kristaps Porzingis eben an der Dreierlinie draußen steht, muss der Mavs Big auch an der Dreierlinie stehen und dadurch ist der Rim Protector, den du ganz häufig hast, oder derjenige, der die erste Halb spielen muss, ist Kyrie Irving. Und da kommen die Mavs halt schon stark dann ins Rotieren rein, weil sie dann eben aushelfen müssen, dann teilweise irgendwo doppeln müssen. Dann, ja, kommt man halt leicht in irgendwelche Rotationen rein, wo dann am Ende entweder ein offener Dreier kommt oder ein Dreier, wo halt ein Closeout gelaufen wird von einem Verteidiger, der gerade noch irgendwo am Ring war. Und das, ja, finde ich, können die Celtics halt aktuell sehr, sehr gut bestrafen. Und in solche Situationen kommt die Mavs Offense halt nie oder gar nicht. Also ja, ich habe es zumindest selten gesehen, dass ich solche so Ball-Movement Passstaffetten hatte, wo ich mir dachte, boah, krass, das finde ich, sieht man bei Boston öfter mal, und bei den Mavs fehlt mir das irgendwie komplett. Ist mir ein bisschen zu statisch irgendwie.
Ja, das stimmt. Jetzt muss ich gerade nochmal über Kristaps sprechen, weil du ihn jetzt gerade schon angesprochen hast. Das finde ich auch relativ spektakulär. Der war ja 38 Tage raus wegen Verletzung, kommt dann mal so eben zurück ins Spiel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Und das sind ja immer so die Geschichten, wo Journalisten sich direkt drauf stürzen und sofort mal irgendwie gucken, okay, will er hier irgendwie Revenge-Game oder sowas machen? Das wäre jetzt natürlich übertrieben, aber im Endeffekt, der Effekt war trotzdem da, weil der springt einfach rein in Spiel 1, macht nur, ich weiß gar nicht, was waren es, 20, 23 Minuten, irgendwie sowas. 20,5 sehe ich hier gerade. Und macht einfach alles, also trifft einfach alles, trifft seine Punkte irgendwie, macht die wildesten Würfe irgendwie, ist absolut nicht zu stoppen, holt noch Chase-Down-Blocks irgendwie raus, haut einmal Josh Green da, räumt er komplett weg und das einfach so in 7 Minuten erstmal und geht dann wieder auf die Bank. Und irgendwie hat sich so gedacht, so, okay, krass, der ist jetzt irgendwie auf einer Mission, und es hat auch, man hat den Eindruck so, die Mavericks waren auch komplett beeindruckt irgendwie davon, was da jetzt gerade abgeht, und haben halt gemerkt, okay, scheiße, die spielen mit einem 38-jährigen Al Horford auf Center, der natürlich immer noch wahnsinnig wertvoll und gut ist, aber er ist nun mal 38 und natürlich auch nicht mehr der Schnellste, und dann bringen die einfach jemanden wie Kristaps von der Bank. Und der ist einfach direkt on fire. Und das ist natürlich normalerweise schon ein ziemlich schlechtes Zeichen irgendwie, wenn du dann so jemanden hast. Und wenn der dann, wie du schon sagst, diese wilden Dreier von draußen, wo er, ich finde sogar, er steht teilweise irgendwie so 2-3 Schritte hinter der Dreilinie und dann macht er irgendwie immer so einen Schritt vor. Also er schaut ja auch ein bisschen aus wie das Jordan-Logo, nur quasi nicht quer, sondern längs, weißt du, also mit dem Schritt nach vorne, und nachdem sein Schritt so lang ist, braucht er halt dann einfach nur einen Schritt, um halt an der Dreierlinie zu sein. Und dann hängt er ja auch immer so in der Luft. Es ist schon irgendwie witzig, dass er da so gut funktioniert.
Übrigens, weil wir gerade über Porzingis reden, da könnte es sein, dass das sein letztes Finals-Spiel auch war jetzt erstmal.
What?
Weil Shams Charania hat vorhin getweetet, dass er ein, oh Gott, das muss ich auf Englisch sagen, weil auf Deutsch kann ich es dir nicht sagen, was es sein soll, a torn medial retinaculum allowing dislocation of the posterior tibialis tendon. Also scheinbar irgendwas unten am Knöchel, was scheinbar auch nichts mit der Verletzung davor zu tun hat, aber laut einem Doktor auf Twitter, der öfters über so Sportverletzungen schreibt, ist bei dem Wording, was Shams verwendet, kann man noch nicht genau sagen, was das genau ist und wie lange das dauert und ob das was längerfristig ist, was nur noch durch eine OP gelöst werden kann oder nicht. Laut den Celtics ist er Day-to-Day, aber das kann natürlich auch einfach was sein, was man erstmal sagt, um noch irgendwelche Untersuchungen abzuwarten oder um die Mavs weiter ein bisschen raten zu lassen, ob er spielen kann oder nicht. Da bin ich mal gespannt, ob das für Spiel 3 reicht oder ob das eventuell generell für die Finals war für ihn. Wäre ein bisschen schade auf jeden Fall.
Das wäre schade und wäre auch, obwohl es bisher so gut lief, ein harter Schlag, weil ich glaube, dass wenn es dann eben mal nicht so gut läuft, dann brauchst du gerade irgendwie jemanden wie ihn, der dann irgendwie auf verschiedenen Ebenen noch zusätzlich irgendwie was geben kann. Also gerade dann, um irgendwie so einen kleinen Slump von Jason Tatum oder sowas aufzufangen, das wäre hart. Also die letzte Nachricht, die ich gelesen habe, war eine Aussage von Joe Mazzulla, der gemeint hat, er ist gut, also ihm geht's gut, er ist fein. Aber das war schon heute Nachmittag. Also wenn du jetzt das vorhin gelesen hast, dann sind
es die aktuellen. Vor einer Stunde gerade erst. Also ist scheinbar noch aktuell. Da können wir vermutlich nichts dazu sagen. Da wird erst in den nächsten Stunden, Tagen was kommen, denke ich mal.
Ich hoffe nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir mal so gehen wird. Aber er wird mir fehlen. Also wenn er jetzt hier nicht mitspielt, weil mittlerweile schaue ich ihm wirklich gerne zu. Ich hatte immer so ein, weiß nicht, er war mir immer irgendwie ein bisschen unsympathisch. Das hatte jetzt gar nichts irgendwie damit zu tun, wie er performt oder nicht performt hat, vielleicht bei anderen Teams, aber so vom Typ her. Und mittlerweile irgendwie finde ich, da passt er ganz gut rein. Ich habe ein paar Interviews mit ihm gesehen, da hat er eigentlich immer ganz offen gewirkt und es schien so irgendwie, als würde er sich auch so als Typ irgendwie ganz gut einfügen irgendwie insgesamt ins Team. Also jetzt finde ich es dann doch ein bisschen schade. Naja, das sind keine guten Nachrichten. Schade. Aber zum Glück haben sie ja noch ein paar Leute, die ansonsten auch noch so ein bisschen was liefern können. Und in Spiel 2 zum Beispiel war ja dann irgendwie Kristaps gar nicht so der große Star. In Spiel 2 war es dann irgendwie plötzlich Jrue Holiday. Und das war, also ich will jetzt nicht sagen, komplett unverhofft oder so. Ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwer wäre. Aber normalerweise würde man jetzt davon ausgehen, so wie Jrue Holiday so die letzten Spiele gespielt hat, auch in den Playoffs, dass er ja immer eher so der Dude ist, der irgendwie so alles außenrum macht. Also davon zwar sehr viel, aber der nicht so direkt ins Rampenlicht tritt. Und jetzt ist aber so, er hat auch wirklich alles gemacht wieder, also sowohl defensiv als auch offensiv. Ist auch jemand, der nicht unbedingt seinen eigenen Wurf sucht, sondern erstmal guckt, okay, wie kann er den anderen helfen, wie kann er vielleicht mal ein paar Assists spielen oder so. Aber da hat er halt seine Würfe genommen, irgendwie diesen Gefallen, und hat sich halt gedacht, na gut, dann werfe ich halt irgendwie weiter. Und das war so ein rundum sehr, sehr geiles, extrem gewinnbringendes Spiel von Jrue Holiday. Und da fragt man sich schon irgendwie, wer wird es dann in Spiel 3 sein? Und das leitet eigentlich darauf hin, worauf ich eigentlich raus wollte, nämlich auf die Tiefe der Celtics. Also sie haben es die ganzen Playoffs schon gezeigt. Während der Saison teilweise, wenn du dich erinnerst, hatten auch wir noch so ein bisschen Zweifel, ob sie denn wirklich tief genug sind. Also dass die Starting Five tief genug ist, das war klar. Aber ob dann von der Bank eben auch genug kommt. Und jetzt stellen wir fest, irgendwie mit den Jungs, die sie da haben, da kommt genug. Und abgesehen davon brauchen sie auch momentan gar nicht so arg viel von der Bank.
Ja, ich finde das auch ziemlich krass. Also ich meine, die Starting Five plus Al Horford oder eben die Starting 5 plus KP, nachdem wie man das eben nimmt. Ich glaube, an der hatten wir jetzt nicht so viele Zweifel, aber ja, ansonsten merkt man halt auch in den Playoffs immer wieder, man braucht halt dann auch nicht mehr so viel. Also Sam Hauser und Peyton Pritchard haben in Spiel 1 13 Minuten zusammengespielt und in Spiel 2 22, weil es dann auch etwas Garbage Time gab. Spiel 1 gab es die Garbage Time, aber ja, unabhängig davon, finde ich, man merkt einfach, ja, dass es den Celtics jetzt halt auch zu einem gewissen Zeitpunkt, ja, egal ist, sag ich mal. Also dann spielen halt die Stars sehr viele Minuten und müssen gar nicht mehr machen. Und ja, ob dann am Ende deine Bankspieler 7 und 8 dann eben noch, keine Ahnung, 15 Minuten spielen oder so, die kriegst du dann schon noch in Anführungszeichen verwaltet, sag ich mal.
Ja.
Mehr muss es dann ja gar nicht sein. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich hatte die Stats aus Halbzeit 1 gerade raten. Es sind übrigens 31 Minuten im ersten Spiel gewesen, die Hauser und Pritchard hatten. Aber auch da, ja, ist jetzt ja nicht so, dass ihnen irgendwie 4, 5 Spieler von der Bank kommen müssen, die besonders viele Minuten abreißen. Also ich meine, bei den Mavs, ja, versucht man es ja auch, die Rotation klein zu halten. Aber dadurch, dass du da eben keine so hochqualitative Starting Five hast, hast du da halt schon das ein oder andere Problem, da von der Bank passendes Personal zu finden.
Ja, also man muss sagen, wenn man hier so durchguckt, irgendwie die Mavs haben ja im Prinzip 12 Leuten legitim Minuten gegeben. Gut, Dwight Powell jetzt 5 Minuten, das ist schlecht, naja. Im Schnitt, aber trotzdem, da hat ja jeder ein bisschen was gekriegt. Die Celtics spielen hier mit einer 8-Mann-Rotation. Alle anderen Jungs brauchen sie momentan nicht und vielleicht klang das vorhin auch so ein bisschen falsch von mir. Es ist jetzt nicht so, dass Sam Hauser und Peyton Pritchard irgendwie jetzt hier grandios rasiert hätten oder sowas. Aber sie haben halt ja, die Sachen gemacht, die sie machen mussten. Ich meine, Peyton Pritchard 1,5 Punkte im Schnitt. Also, wie gesagt, der ist jetzt da nicht großartig aufgetaucht. Aber das reicht und ich glaube trotzdem, dass wenn die mehr Minuten kriegen würden, dass es dann auch besser funktioniert. Also gerade bei den beiden hat man ja über die Saison gesehen, immer dann, wenn sie halt viele Minuten gekriegt haben, haben sie auch ganz, ganz anders funktioniert. Ist oft so bei Rollenspielern. Aber da hätte ich jetzt noch nicht mal irgendwie die Angst, dass das irgendwie nicht klappen kann. Also zum Beispiel, wenn Kristaps Porzingis tatsächlich raus sein sollte, dann brauchst du ja auf jeden Fall noch irgendeinen Big, der mehr Minuten kriegt, um Al Horford so ein bisschen abzufedern. Und dann muss man halt mal gucken, wer es dann sein wird, ob es dann wirklich Luke Hornet ist. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob das so eine ganz gute Idee ist oder ob der O'Shea Preset da irgendwie ein bisschen mehr mit reinschmeißt oder so. Wird noch spannend, aber vielleicht war auch Tiefe, ja, ich habe Tiefe gesagt, genau. Also Tiefe ja, aber eben auch die Breite und zwar sowohl offensiv als auch defensiv. Also wenn man sich jetzt auch hier die Boxscores so durchguckt, zum einen sind es einfach 5 Leute, die zweistellig auflegen bei den Celtics, also jetzt mit Porzingis mit drin. Ich würde auch Horford zutrauen mit seinen 7,5 Punkten, wenn Porzingis jetzt nicht spielen sollte, dass er das dann irgendwie, also jetzt nicht komplett, aber dass er auf jeden Fall zweistellig scored. Und eben auch in der Defense. Und das fand ich halt extrem spannend, weil sowohl bei Kyrie, du hast schon angesprochen, als auch gerade bei Luca, es waren so viele Leute irgendwie gegen ihn gestanden und du hast halt nie den Eindruck, dass da irgendwie jemand ist, den er jetzt einfach mal so wegspielen kann. Ja, also wenn er jetzt zufällig das Glück hat und hat halt irgendwie Peyton Pritchard im Switch, okay, geschenkt. Aber abgesehen davon wird's halt wirklich eng. Weil selbst die Bigs und selbst jemand wie Horford, der halt einfach nicht mehr der Flinkste ist, der hat aber so ein gutes Position-Game irgendwie so unterm Korb, dass das auch für jemanden wie Doncic, der ja auch jetzt nicht über seinen Speed kommt, ziemlich schwierig ist. Und du hast halt gesehen, dass er überall an jeder Ecke mehr oder weniger, egal wer gegen ihn stand, ob's jetzt Holiday war, ob's Brown war, White auch ziemlich viel, sogar, oder auch mal Tatum, dass jeder es geschafft hat, ihn irgendwie in Situation zu bringen, wo er so ein bisschen schwierige so Fallback-Dinger, so Turnaround-Jumper irgendwie so einfach nicht so richtig in seinen Sweet-Spots genommen hat. Und das halt auch dazu geführt hat, dass er zwar trotzdem irgendwie seine 30-plus macht, aber es insgesamt nicht so ganz funktioniert offensiv.
Ja, ich finde, man hat es auch ganz gut gesehen in der einen Possession, wo er den Switch bekommen hat gegen Al Horford und dann in seinen Stepback 3 gegangen ist und Al Horford ihn dann geblockt hat. Ja. Also, ja. Wird jetzt nicht regelmäßig passieren, denke ich mal. Hatte Al Horford da schon auch ein bisschen auf Skates, würde ich mal sagen. Aber zumindest konnte der halt wieder recovern und dann blocken. Und ja, ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon gesagt. Ich finde, man merkt einfach, dass sie gegen Kyrie Irving viele Möglichkeiten haben und das funktioniert halt gegen Luca genauso. Also du hast halt einfach genug Spieler, die du da mal dagegen werfen kannst, plus einen Faktor, den die Celtics einfach in ihrer Defense drin haben, den die Mavs überhaupt nicht haben, ist, finde ich, dieses sich durch Screens kämpfen und den Switch nicht unbedingt abgeben. Also das hatte ich vorhin ja gesagt, dass ich finde, dass die Mavs im Doncic und Irving ein bisschen zu sehr opfern für solche Sachen und die Celtics machen das halt nicht. Also da kann sich halt jeder durch den Screen durchkämpfen oder mal, ja, da, ich finde, da werden nur Switches hergegeben, die Defense hergeben will und auf der anderen Seite, finde ich, sieht man das genau andersrum. Ich finde, da werden die Switches zu leicht hergegeben. Also ich weiß nicht, vielleicht will die Dallas Defense das auch machen, weil also da würde es bestimmt Möglichkeiten geben, das anders zu lösen. Aber man versucht es bisher zumindest nicht. Und ich glaube, wenn man das weiterhin so macht, dann könnte das eine sehr, sehr kurze Serie werden.
weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Luka Doncic und Kyrie Irving regelmäßig in den Isolations gegen Jason Tatum und Jaylen Brown schicken möchte, weil ich glaube, die beiden sind einfach zu schnell dann für die beiden. Also Tatum ist für Kyrie deutlich zu groß und Jaylen Brown gegen Luka zum Beispiel hat im letzten Spiel, glaube ich, auch 2-3 Mal so ja, im Drive so klar geschlagen und dann ziehst du halt immer die Hilfe und dann muss der Dallas Defender reinschieben und dadurch bist du dann immer automatisch in der Rotation und dann kommt noch der Faktor hinzu, dass Luka Doncic jetzt in einem Closeout oder im X-Out nicht der beste Spieler ist, also theoretisch könntest du dich ja schlagen lassen und dann halt direkt zum Spieler raussprinten, von dem quasi reingeholfen wurde oder eben weiter rotieren, wenn da geäxt wird, also wenn ein Spieler auf den frei werdenden Spieler hilfst, dass du quasi zu dem dritten frei werdenden Spieler rausschieben musst, aber da fehlt defensiv halt schon noch so ein bisschen das Spielverständnis. Ich weiß nicht, ob das Spielverständnis fehlt, aber zumindest das Engagement fehlt da, finde ich, bei Luka noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er im Endeffekt 43 Minuten spielen muss und offensiv halt sehr, sehr viel machen muss, damit man ein Spiel gewinnen kann. Oder ob das daran liegt, dass er defensiv nicht mehr machen möchte. Das bin ich zu weit weg, um das beurteilen zu können. Ich glaube, dass das vielleicht auch eine Mischung aus beidem ist. Aber da, ja, da finde ich, da muss man schon noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Weil ich glaube, dass die Mavericks Defense, das haben wir in den letzten Serien eigentlich gesehen, schon besser ist als das, was sie aktuell zeigen, finde ich.
Ja, unbedingt. Ich meine, also die haben sich ja phasenweise sogar über defensive Aktionen mit definiert. Also es hat ja jetzt in den Playoffs defensiv extrem gut funktioniert eigentlich, mehr oder weniger bis jetzt. Und dann war halt so kompletter Cut drin. Ich glaube, dass bei Luka natürlich der Fall ist, dass, ich meine, das wissen wir alle, dass er weder der allerengagierteste noch der allergeskillteste, weiß ich gar nicht. Es ist natürlich die Frage immer, wie sehr hängt das dann wirklich mit Engagement zusammen. Aber er ist auf jeden Fall kein großer Verteidiger und schon gar nicht hier irgendwie im Closeout. Aber wenn du halt derjenige bist, der irgendwie wirklich alles machen muss momentan, wo irgendwie ansonsten gar kein Scoring da ist, der sich voll reinhängt, obwohl er verletzt ist, jetzt hier in Spiel 2, 23 Punkte in der ersten Hälfte und der Rest vom Team halt irgendwie 28, ne? Und dann sollst du aber hinten irgendwie auch noch den Laden zusammenhalten, irgendwie sollst dann voll auf alle Angreifer draufgehen, obwohl du gar nicht so richtig weißt, wer ist es denn jetzt eigentlich? Weil wie gesagt, bei den Celtics, die Offense ist momentan relativ vielfältig. Und dann hat hier Christian auch noch was rausgesucht irgendwie, also er hat es gerade geschrieben, er kann doch nicht mehr teilnehmen, weil er kriegt sein Mikro hier nicht geregelt. Also mal gucken, was wir da machen, hoffentlich geht's dann beim nächsten Mal wieder. Aber er hat ja auch noch rausgeschrieben, dass die Mavs in der Regular Season neben Luka, also neben den Dreiern, die Luka abgefeuert hat, 10,5 erzielt haben im Schnitt. Jetzt in den Playoffs immerhin noch 8,5 und in den ersten zwei Spielen 2,5. Also klar, dann bleibt halt wirklich alles an ihm hängen und normalerweise, wir hatten es über die letzten Jahre immer, wenn irgendwie Stars irgendwie vorne komplett Gas gegeben haben und hinten nicht, dann hat man immer gesagt, na gut, der muss sich vorne so verausgaben, der kann hinten nicht auch noch alles machen, da gibt's auch noch ein paar andere Leute, die das eigentlich könnten. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall ihm das sogar, was heißt sogar, ich würde es ihm nicht ankreiden wollen, obwohl wir wissen, da selbst wenn er sich vorne nicht verausgaben würde, weiß ich jetzt nicht, ob er das dann irgendwie hinten komplett durchziehen würde. Ja, es ist irgendwie nicht so richtig einfach, weil ich glaube, also vielleicht können wir damit so ein bisschen übergehen zu dem, was jetzt in Spiel 3 passen muss. Es muss ein bisschen offensiv aus meiner Sicht der Knoten platzen bei den Mavs. Wer denn jetzt eigentlich, also eigentlich müsste man sagen, wer der dritte Scorer ist, aber wir sind ja eigentlich an dem Punkt, wo man sagen muss, wer ist denn eigentlich der zweite Scorer? Also ich würde jetzt mal sagen, Kyrie Irving muss natürlich irgendwie wieder Kyrie Irving Dinge machen, so dass schon mal allein die Defense sich gar nicht, also die Defense der Celtics sich so komplett um Luka zusammenziehen muss. Es ist nicht so, dass die Kyrie ignoriert hätten oder sowas, um Gottes Willen, aber ich glaube, wenn die beide offensiv funktionieren und dann hast du einfach schon mal ein ganz anderes Spacing drin und damit meine ich jetzt nicht das klassische, irgendwer steht am Dreier und der ist ein gefährlicher Schütze, sondern die ganze Defense ist komplett mehr auseinandergezogen, weil du zwei so Focal Points hast, wo du nicht so richtig weißt, okay, wer kriegt jetzt den Ball und wer gibt dann Gas. Und abgesehen davon braucht's aber eigentlich auch noch einen dritten. Und jetzt ist es noch so, ich bin kein großer Kyrie-Fan und ich weiß nicht so genau, wie kann ich ihm vertrauen, jetzt auch gerade gegen die Celtics oder so, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass er jetzt zu Hause, aus der Sicht des Wasser, ihm besser schmeckt in Dallas, weil da irgendwie mehr hier von dem Fracking-Gas irgendwie mehr im Wasser ist und das ist er der Einzige, irgendwie dem das hilft oder so, keine Ahnung. Aber wer ist denn dann der Dritte? Also aus deiner Sicht, wer kann das übernehmen? Normalerweise, sag mal, vor einem Jahr hätte ich gesagt, okay, da ist noch irgendwie Tim Hardaway Jr., kann der irgendwie Scoring übernehmen? Aber wo ist der eigentlich, fragt man sich. Ist es PJ Washington? Wer soll es eigentlich sein? Weil ich muss sagen, der ist eigentlich... Ja, PJ Washington kann natürlich mal ein gutes Scoring-Game oder so abliefern, aber wenn ich hier so das Roster durchgucke, es ist jetzt nicht so, dass da ein dritter klarer Scorer überhaupt zur Verfügung stünde.
Ja, weiß ich auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube aber, da würde ich mir jetzt nicht so wahnsinnige Sorgen machen. Ich glaube, da hätte man mit PJ Washington schon jemanden, der das auf jeden Fall machen kann. Ich finde, der hat in den letzten beiden Spielen auch ja, ordentlich geliefert, 14 und 17 Punkte. Ist natürlich jetzt keine krasse Leistung oder so, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass er das ordentlich macht und dass man ihn auch teilweise in Situationen gebracht hat, in denen er schon zu guten Punkten kommen kann. Also in Spiel 1, glaube ich, hat er öfters mal, wenn er mal einen kleineren Spieler gegen sich hatte, so Derek White oder so, dann den auch versucht, im Post zu schlagen und dann eben aus dem Floater-Bereich oder so zu finishen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Da ist halt kein Dreier gefallen. In Spiel 2 ist auch nur einer aus von 5 Dreiern gefallen. Ich glaube, wenn da halt mal ein, zwei Dreier reinfallen, dann hat man da auch das nötige Scoring von ihm. Ich glaube jetzt nicht, dass der dritte Scorer aktuell das Problem gewesen wäre, auch wenn ich schon weiß, was du meinst. Also hundertprozentig darauf verlassen möchte ich mich jetzt bei PJ Washington auch nicht. Also der hatte auch Spiele in den Playoffs, wo nur 2 Punkte gemacht hat oder so. Also da kann auch mal ein Spiel lang nicht so wahnsinnig viel kommen, aber ansonsten glaube ich, ist das jetzt nicht so das krasse Problem, was die Mavs haben.
Ja, ich sag mal, bei den Celtics, du hast halt Brown und Tatum natürlich irgendwie als deine designierten zwei Topscorer, dann für den Fall, dass Kristaps spielen kann, ist er natürlich absolut der Dritte, er kann auch der erste Scorer sein, also das ist ja relativ fluide, wer da am besten funktioniert am jeweiligen Kalendertag. Aber sie haben halt auch noch White, dem ich durchaus zutraue, irgendwie, wenn es drauf ankommt, dass White einfach über Phasen auch ein bisschen Scoring übernimmt. Oder Holiday. Also theoretisch haben sie 5 Leute, wo man sagt, okay, den traue ich zu. Jetzt die nächsten Minuten irgendwie, du musst Gas geben, dann funktioniert es schon irgendwie. Und da habe ich halt das Zutrauen jetzt hier bei den Mavs nicht so richtig. PJ Washington am ehesten, das stimmt schon, ja. Und dahinter dann, weiß ich nicht, Maxi Kleber funktioniert nicht wirklich bisher, ist ja auch nicht fit. Also nicht wirklich, ist noch ein bisschen geschönt. Josh Green kann es ja wirklich sein, ich weiß nicht, Dante Exum nicht, Jaden Hardy nicht, Tim Hardaway Jr. hat nicht mal gespielt jetzt irgendein Spiel. War der überhaupt fit? Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Quatsch erzähle.
Doch, der war fit, der hat einfach nicht viel gespielt, weil Kit wohl beschlossen hat, dass wohl nicht funktioniert.
Ja, da hat er vermutlich sogar recht, das ist das Problem. Und dann gibt es ja noch Leute wie Derrick Jones Jr., hat jetzt irgendwie hier in Spiel 2 11 Punkte gemacht, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber er war auch noch nie irgendwie der große Scorer und dann hast du halt noch deine Bigs und da zum Beispiel, das ist so ein anderes Takeaway, muss halt irgendwie auch ein bisschen mehr kommen. Die Bigs waren relativ abgemeldet und zwar sowohl, wenn sie gegen große Verteidiger gespielt haben, als auch, wenn sie halt gegen kleine Verteidiger gespielt haben. Und von den Kleinen war ja Jason Tatum sozusagen noch der Größte. Also da gab es ja auch Situationen, wo Gafford irgendwie gegen Holiday stand oder sowas. Oder Lively jetzt. Und da hast du halt gemerkt, dass bei allem, was Derek Lively jetzt geliefert hat in dieser Saison, wo man schon sagen muss, das war echt eine richtig, richtig gute Saison für so einen jungen Spieler wie ihn. Das funktioniert halt irgendwie alles in dieser Serie hier noch gar nicht. Also er hat jetzt 2 Punkte im Schnitt. Einfach, also sprich jedes Spiel 2 Punkte gemacht, also irgendwie einen Wurf getroffen. Das kann irgendwie nicht sein. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, okay, Moment mal, das ist ein ganz, ganz junger Spieler, der muss jetzt irgendwie gegen alte Hasen irgendwie wie jemand wie Holiday ran, schon klar. Aber dann ist es vielleicht auch so ein bisschen, muss man sagen, jetzt wieder, muss man den Kelch zurückreichen an Jason Kidd. Die Jungs einfach unter dem Korb zumindest mal in Situationen zu bringen, wo sie entweder mal mit einem Lob finishen können, was einfach so gut wie nie passiert ist, oder wo sie zumindest, wenn sie unter dem Korb den Ball kriegen, dann irgendwie so ein angedeuteter Hook oder irgend sowas machen. Also sie werden schon den Ball irgendwie über die kleineren Spieler drüber kriegen, ja. Also Derek White und Co., die sich ja auch gerne mal unter dem Korb aufhalten. Also da würde ich mir schon deutlich mehr erwarten, die großen Jungs einfach mehr einzubinden ins Spiel.
Ja, ich finde auch, das ist ein Faktor, das sieht man auf jeden Fall bei beiden, dass es einfach extrem schwer ist in der Serie. Also gerade in den
vorherigen Serien hat man sich da halt ja viel, viel leichter getan. Also bei Lively, finde ich, merkt man halt eben jetzt auch doch wieder, dass er ein Rookie ist. Also das hat man in den anderen Serien schon auch gesehen, aber ich finde, jetzt fällt es halt noch mehr auf. In Spiel 1 hat er schon sehr viel unnötig gefoult, was nicht sein muss. Da gibt man dann halt auch teilweise Switches ab, die nicht sein müssen, bringt ihn dann in Situationen, wo er gegen einen Jaylen Brown oder einen Jason Tatum verteidigen muss, in Space, was halt immer unangenehm sein wird in der Serie. Auch, kann auch Daniel Gafford nicht. Keine Ahnung, bei ihm tue ich mich auch schwer, hat zumindest in Spiel 2 jetzt mal 13 Punkte gemacht und hat da teilweise auch dann, ich glaube, da hat man direkt die erste Possession für ihn gelaufen und irgendwie in einen Post-Up geschickt gegen einen kleineren Spieler, was dann funktioniert hat und so. Und sowas kann auch mal funktionieren, aber halt, ja, so ein, zwei Mal vielleicht. Und dann ist das auch vorbei, weil dann findet die Defense der Celtics halt da schon was, um was dagegen zu tun. Und ja, ich weiß, das sind halt auch beides sehr, sehr abhängige Spieler. Die können halt jetzt nicht irgendwie 30 Punkte raushauen oder so oder 20 Punkte oder so. Das wird nicht vorkommen. Also da kann es mal besser laufen und dann legen die 15 und 14 Punkte auf oder so. Und dann hat man, glaube ich, schon das Maximum erreicht für die beiden. Ich glaube, dazu ist man einfach zu sehr davon abhängig, dass die beiden ins Offensivspiel von Luca und Curry eingebunden werden und sich selber nichts kreieren können. Das ist halt auch was bei den Celtics nicht vorkommt, weil man im Endeffekt 5 Spieler hat, die sich alle mal was kreieren können.
Ja, also selbst ein Horford, weil er halt 8,30 ist, ne, darauf wollte ich eigentlich raus, der kriegt das dann auch noch irgendwie hin in Situationen. Das ist schon so eine Sache. Und das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, war, du musst halt insgesamt als Team, also das ist immer so platt und ein bisschen Captain Obvious, aber der Ball muss einfach laufen. Also irgendwie müssen Assists generiert werden. Und ich fand es frappierend zu sehen, dass die Assist-Percentage bei den Celtics 67,5% ist und bei den Mavs halt einfach schlanke 41,1%. Also das ist ein Unterschied von 26%. Oder halt in absoluten Zahlen ausgedruckt, die Mavs haben in 2 Spielen zusammen 30 Assists gespielt, die Celtics 52. Und da merkst du natürlich, wenn der Ball nicht läuft, also im Endeffekt ist das ja einfach nur eine andere Zahl für Luca hat versucht, die Würfe zu machen, oder musste versuchen, die Würfe zu machen. Aber auch so ausgedrückt irgendwie, wenn der Ball muss einfach irgendwie laufen, nicht nur von Luca, sondern natürlich auch von Kyrie und von den anderen. Da wurde irgendwie so ein bisschen zu wenig geteilt aus meiner Sicht und dann in so Situationen festgehangen, wo man dann dachte, okay, ich muss das jetzt irgendwie erzwingen, obwohl es oft noch relativ früh dann sogar in der Shotclock war. Es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass alles immer komplett ausgespielt wird, dann bis hinten raus. Und da könnte ich mir vorstellen, ist aber eher auch so Bauchgefühlsache, dass das was ist, was zu Hause vielleicht einfach besser funktioniert als in Boston.
Ja, ich glaube, die Hoffnung muss man als Mavericks-Fan auf jeden Fall haben, dass es zu Hause einfach deutlich, deutlich besser läuft.
Ja, kann man wahrscheinlich auf so ziemlich alle Aspekte des Spiels anwenden. Ja, und letzter Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, 3er der Celtics besser verteidigen. Also da ist einfach viel zu viel offen. Ja, ob sie dann, wenn sie dann natürlich einen guten Tag haben und treffen über die Leute drüber, kann auch mal passieren irgendwie bei den Celtics, dann ist es halt, wie es ist. Aber so viele offene Würfe halt irgendwie genehmigen kann halt nicht sein. Und auf der anderen Seite, um so ein bisschen auf Boston zu gucken, die müssen eigentlich so viel gar nicht ändern. Eigentlich müssten sie so ein bisschen zu ihrem Shooting natürlich von Spiel 1 zurückführen, das ist klar. Also jetzt dauerhaft irgendwie 24% Dreier könnte auch ein Problem werden irgendwann. Aber abgesehen davon, also wie gesagt, der Ball lief rund und das ist, ich kann es nur wieder wiederholen, das war immer meine größte Sorge, deswegen war ich ja immer so ein bisschen skeptisch, dass in diesen Serien, wo wirklich defensiver Druck ausgeübt wird, wo wirklich ein Gameplan irgendwie stattfindet, dass irgendwann so ein bisschen die Offensive in Stocken gerät. Haben wir jetzt aber in der Form in den Playoffs so eigentlich bis auf kleinere Phasen nicht gesehen. Dementsprechend, wenn sie so weitermachen und den Ball weiterlaufen lassen und wenn Jason Tatum jetzt irgendwie hier plötzlich seinen inneren Chris Paul gechannelt hat und sich irgendwie denkt, ja geil, dann verteile ich jetzt einfach mal noch viel mehr, irgendwie vielleicht läuft's ja noch besser, ich weiß nicht, dann kann das eigentlich nur helfen. Also da bin ich eigentlich nach wie vor relativ optimistisch, wobei man auch diese alte Basketball-Weisheit bringen muss, solange das Heimteam gewinnt, ist eigentlich nichts passiert. Dementsprechend ist nach einem Stand von 2-0 in Finals, muss man auch sagen, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, eigentlich ja noch nichts passiert.
Würde ich dir eigentlich zustimmen. Das Problem ist halt, von 2-0 ist auch schon oft passiert, dass das Team dann einfach
easy gewonnen hat oder zumindest gewonnen hat. Deshalb, klar, man ist auch irgendwo aus einem gewissen Grund das bessere Team gewesen. Die Celtics waren halt auch ein extrem gutes Regular-Season-Team mit ziemlich klarem Abstand das beste Team der Liga die ganze Saison über im Endeffekt. Von dem her ist es vielleicht auch, ja, jetzt nicht ein bisschen logisch, aber ja, man sollte vielleicht auch nicht so überrascht sein. Auch wenn jetzt gerade Game 2 natürlich schon was war, wo ich, wenn mich jemand davor gefragt hätte, die Celtics werfen 32% gewinnen oder verlieren, die hätte ich gesagt, die verlieren das Spiel halt. Und ja, ist halt jetzt ein Sieg, den man hat, den kann ihn keiner mehr nehmen. Und jetzt spielt man im Endeffekt ja erstmal und hofft, dass man eins der Auswärtsspiele gewinnen kann.
Ja, genau. Und das werden wir natürlich sehen, wann? Morgen Nacht. Morgen Nacht.
Von Mittwoch auf Donnerstag, ja. Nee, Donnerstag auf Freitag. Es gab, ist irgendwie eine längere Pause als sonst. Ich weiß gerade nicht, an welchem Tag. Mittwoch auf Donnerstag.
Mittwoch auf Donnerstag, doch.
Und okay, dann Freitag auf Samstag, genau.
Okay, also es wird und bleibt spannend. Jetzt kann man natürlich für alle Fußballfans sagen, hoffentlich machen sie es 4-0 dicht irgendwie dann am Freitag, weil dann ist ja EM. allerdings.
Bitte nicht, das wäre wirklich schade.
Das wäre sehr schade. Also ich sag mal so, als Celtics-Fan könnte ich damit eigentlich ganz gut leben. Momentan bin ich mit Sport ganz gut versorgt und so. Aber für Basketball wäre es natürlich schade. Klar, man will immer eine 7-Spiele-Serie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will keine 7-Spiele-Serie. Also jedes Jahr will ich das ganz gerne, aber dieses Jahr denke ich mir, so seit Jahren, weißt du, die muss man auch sagen, so als Celtics-Fan ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da die ärmste Sau wäre, um Gottes Willen, also nicht falsch verstehen. Ganz im Gegenteil, man ist ja eigentlich eher verwöhnt mit relativ viel Erfolg, aber seit 2009 ist ja zumindest jetzt kein zählbarer Titel irgendwie dabei rumgesprungen und die letzten Jahre immer weit gekommen, entweder direkt in die Finals oder zumindest mal in die Conference-Finals und immer hat an irgendwas gehakt. Und es waren aber immer so Dinge, wo man vorher gesagt hat, ah, das könnte passieren. Und dann ist es aber auch genauso passiert. Und auch dieses, ja, Jason Tatum, irgendwie, wenn es dann drauf ankommt in der Finals-Serie und so, dann ist er aber nicht der Tatum, der er vorher war, bla bla bla. Könnte man jetzt auch schon wieder sagen, okay, bei seinem Scoring momentan, nicht, dass sich da irgendwie so ein bisschen was einschleicht, ja, aber jetzt warten wir mal ab, sind ja erst zwei Spiele. Deswegen so langsam denke ich mir irgendwie so, jetzt muss aber auch mal was Zählbares bei rumspringen, weil du hast halt auch nichts davon, wenn du, um hier mal wieder so einen Fußballbegriff zu bringen, so eine goldene Generation am Start hast, ja, und dann irgendwie mehrere Jahre immer weit vordringst, aber halt nichts gewinnst, weil später erinnert sich da einfach keine Sau mehr dran, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, was wissen wir, wer, keine Ahnung, in den 90ern irgendwie fünfmal hintereinander in den Western Conference Finals war, weiß dann im Nachhinein keiner mehr und interessiert auch keinen mehr. Also da muss eigentlich was bei rumspringen. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich weiß auch nicht. Klar, nächstes Jahr fällt das Team auch nicht ganz auseinander, aber irgendwie, ich glaube, jetzt ist wirklich die Situation, wo es eigentlich sein muss. Und auf der anderen Seite, für die Mavs, also ich würde es den Mavs sehr gönnen, ich mag die Mavs, ich würde es auch Luka Doncic gönnen, der sich das absolut verdient hätte, da als mit ganz, ganz großem Abstand Führungsspieler den Titel dann nach Hause zu holen, wenn es denn so wäre. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit dem Roster insgesamt ist es eigentlich schon ein Reach, weil wir hatten die, glaube ich, alle nicht besonders weit oben vor der Saison. Wir hatten sie nicht weit oben während der Saison. Wir hatten sie auch nicht weit oben vor den Playoffs und auch nicht zu Beginn der Playoffs. Und jetzt stehen sie plötzlich in den Finals und alle fragen sich so ein bisschen, wie konnte das eigentlich passieren? Zumindest habe ich so einen Eindruck. Absolut nicht unverdient. Also das ist jetzt irgendwie kein Pun oder sowas, aber bei der Qualität und Tiefe des Rosters muss man sagen, es ist schon nach wie vor ein bisschen eine Überraschung. Zumindest für mich. Und da würde ich auch sagen, ja, vielleicht auch ein bisschen zu früh, ne? Also vielleicht braucht es dann doch noch ein paar Tweaks irgendwie am Roster, dass man sagen kann, okay, das ganze Team war einfach für diesen Titel gebaut bei Design. So, und jetzt wäre für mich ein bisschen nicht unverdient natürlich, das meine ich nicht, aber es wäre schon sehr überraschend, wenn es dazu kommen würde.
Ja, überraschend wäre es auf jeden Fall. Man muss aber halt auch sagen, gerade in dieser Western Conference darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass man in den nächsten Jahren einfach wieder irgendwie in die Finals kommt oder in die Conference Finals oder so. Also ja, ist schon eine Gelegenheit, die haben viele Spieler nur einmal in ihrer Karriere da. Da, glaube ich, würde man sich hinterher schon sehr, sehr drüber ärgern, wenn man das so liegen lassen würde. Aber klar, ich meine, die Celtics sind eventuell auch einfach ein extrem gutes, also nicht eventuell ein extrem gutes Team, sondern also die sind vielleicht wirklich eines der besten Teams der letzten 10 Jahre oder so. Da kann man vielleicht dann retrospektiv auch nicht ganz so traurig sein, aber jetzt aktuell sind wir da ja noch mittendrin und können da noch nicht endgültig drüber urteilen. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten 2+-Spielen hoffentlich aussieht und ob die Mavs da dann vielleicht, ja, vielleicht reden wir in einer Woche drüber und es steht
2-2 oder 2-3 oder so, und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Exatamente, würde der Italiener sagen. Und wenn ich hier auf die Uhr schaue, wir sind bei 58 Minuten und wir haben uns ja vorgenommen eine Stunde. Also das
sehr
ist
gut. Ich glaube, heute mal nicht über eine Stunde, crazy.
Hammer, ich glaube, so gut in der Zeit waren wir noch nie. Das ist das erste Mal überhaupt, dass wir irgendeine Prognose gemacht haben und die dann auch halbwegs einhalten.
Es hilft einfach, wenn man nur noch eine Serie zu besprechen hatte.
Ja, vor allem normalerweise ist es ja dann so, dass wir sagen, ja gut, dann machen wir das und dann machen wir dazu noch irgendwie die Awards und dann haben wir noch hier noch ein Nebenthema und hier ist irgendwas passiert. Das lassen wir heute alles weg, können wir dann beim nächsten Mal auch nicht, da werden wir uns bestimmt auch nochmal angefallen kümmern. Aber dann ist halt
Off-Season, dann ist sehr viel Zeit.
Genau, genau. Da wird uns die Zeit nicht davonlaufen. Dir auf jeden Fall danke. An Christians Mikro kein Shoutout, aber an Christian schon. ich bin sicher, der wird's hinkriegen und ist dann beim nächsten Pod wieder am Start.
Bestimmt.
Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir dann über eine ausgeglichene Serie reden werden oder ob die Celtics dann, je nachdem wann wir aufnehmen, vielleicht tatsächlich schon kurz vor dem Titel stehen. Also ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen. Und schauen wir mal, wie es läuft. Dann euch da draußen auf jeden Fall ich sag jetzt einfach gute Nacht, weil es ist spät. Und dir auch. Ich hoffe, du hast hier dein Baguette oder was du hier nebenbei geschnurpst hast, irgendwie noch gut reingekriegt.
Ist schon dran. Wird so geschnitten, dass man es nicht hört.
Sehr, sehr gut. Genau so machen wir das. Dann hau rein und bis zum nächsten Pod.
Ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.